Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit vielen Jahren verlieren die beiden großen Kirchen zunehmend Mitglieder und der Abwärtstrend ist kaum aufzuhalten. Immer mehr Gläubige verlassen aus verschiedenen Gründen ihre Kirche. Vielerorts kommen kaum noch Gläubige zu den Gottesdiensten, die Kirchen stehen leer. Diese Entwicklung stellt die evangelische wie auch die katholische Kirche vor Herausforderungen. Was bedeutet das zum Beispiel für die Arbeit in den Gemeinden und was passiert mit den leerstehenden sakralen Bauten? Soll man sie abreißen, soll man sie umgestalten in multifunktionale Begegnungszentren oder integrative Wohnprojekte? Im Zuge der Säkularisierung setzt zum Beispiel der Architekt Jaume Mayol, der zurzeit eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf hat, auf nachhaltige sakrale Architektur. Er verwendet das Material alter Kirchengebäude wieder und macht daraus Neues. Die Räume sind kleiner, aber weiter und offen für Gläubige und Nichtgläubige. So machte er mit seinem Architekturbüro kürzlich auf sich aufmerksam. Ausgerechnet in der belgischen Kleinstadt Herrentals begann der Mallorquiner Mayol, inspiriert von Caspar David Friedrich, mit dem Bau einer neuartigen, nicht alltäglichen Kirche. Klaus Englert verrät uns mehr.
Ein mallorquinisches Architekturbüro machte kürzlich wegen eines außergewöhnlichen Sakralbaus von sich reden. Ausgerechnet im kleinen belgischen Herentals, östlich von Antwerpen, begann die Errichtung einer Kirche, wie sie vorher noch nicht gebaut worden ist. Architekt Jaume Mayol erzählt von einer schönen, bewaldeten Stelle am Rande des Ortes. Hier stehen alte Bäume, daneben ein traditioneller, unscheinbarer Sakralbau, den die Gemeinde durch eine neue Kirche ersetzen wollte. Mayol ließ sich dabei vom Romantiker Caspar David Friedrich anregen, von religiös inspirierten Naturbildern, von Grotten als Zwischenglieder zwischen Natur und Kultur.
Esta capilla se entiende al paisajismo romántico.
Die Kapelle von Herentals zitiert die romantische Landschaftskunst künstlicher Grotten. Es handelt sich um geistige Orte, in denen man zu sich selbst findet. Das ereignet sich weniger in einer großen Kathedrale. Die Erfahrung geistiger Selbstfindung teilen religiöse und nicht religiöse Menschen. Die unmittelbare Naturerfahrung unterstützt diesen Akt der Selbstfindung. Bei unserem Entwurf dachten wir an diese Erfahrung, nicht an große religiöse Versammlungen.
Jaume Mayol möchte allerdings nicht einfach die Ruinenästhetik eines Caspar David Friedrich wieder auferstehen lassen. Mayol erinnert sich an die ersten Entwürfe, als sich seine Mitarbeiter vom Taller Studi d'Architectura auf den Wettbewerb in Herentals vorbereitet hatten, machte jemand den Vorschlag, sich auf den etymologischen Ursprung des spanischen Iglesia zu besinnen. Der liegt im griechischen Ekklesia. Der Entwurf, so Mayol, spielt auf die Bedeutung an.
Der Bedeutungsursprung von Iglesia lautet Versammlung. Versammlung von Menschen um einen bestimmten Ort, eine Lehre, eine Figur oder ein Stein.
Und wie gelingt es Jaume Mayol, die Entwurfsidee in konkrete Architektur umzusetzen?
Es ist ein starkes Bild, eine große Höhle, eine Halle, die nicht geschlossen, sondern offen ist, keine Glasfenster hat. Sie lädt die Menschen zum Eintreten ein. Die Kapelle befindet sich in einem Park, etwas außerhalb der Stadt, wo Radfahrer vorbeifahren. Der Sakralraum ist sehr einfach, weiter nichts. Was braucht man mehr, um zusammenzukommen? Es braucht nichts weiter als etwas Schutz. Dieser Schutzraum ist ein Ort, der Menschen dazu einlädt, sich zu versammeln, im religiösen oder nicht religiösen Sinne. Das bedeutet Iglesia. Öffnen heißt Türen öffnen.
Jeder kennt die Erfahrung, zum wiederholten Male vor einer verschlossenen Kirche zu stehen, die man sich eigentlich als offenes Gotteshaus für alle Gläubigen vorstellt. Selbst berühmte Sakralbaumeister wie Gottfried Böhm, der von traditionellen Kirchenräumen für die christliche Gemeinde nichts hielt, erleiden dieses Schicksal. Anders im belgischen Herentals. Jaume Mayol sieht in der kleinen Kirche einen Denkanstoß, um die Sakralarchitektur zu erneuern.
Man müsste die Kirchen erneuern und umbauen, denn die bestehenden Kirchen wurden für eine größere Ansammlung von Gläubigen gebaut, die es nicht mehr gibt. Also berufe ich mich auf den tieferen Sinn von Religion: Gewähren, einbeziehen, teilen. Was die neue Sakralarchitektur betrifft, möchte ich betonen, es kommt auf die Öffnung und die Einbeziehung an. Die architektonische Umgestaltung sollte die Kirchen durchlässiger machen. Ich glaube, das ist wesentlich.
Jaume Mayol, der zurzeit eine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf innehat, denkt nicht allein an die Form der Kirche. Der Architekt stammt aus einem kleinen mallorquinischen Dorf mit 2000 Einwohnern. Nach altem Brauch werden Baumaterialien wiederverwendet. Mayol will daran anknüpfen, den sakralen Altbau zusammen mit dem später errichteten Anbau abreißen, danach aber die Klinker- und Betonteile der Bestandsgebäude wieder einsetzen. Getreu einer Tradition, die er aus dem Heimatdorf kennt.
Wiederverwendung ist unmittelbar. Es ist der erste Schritt in der Herstellung. Anfangs waren wir uns dessen gar nicht bewusst. Es ist ein unbewusster Vorgang, wenn wir die Dinge wiederverwenden.
Diese uralte Tradition, möglichst alles im Haushalt wiederzuverwenden, machten sich die mallorquinischen Architekten auch bei dem Kirchenprojekt zu eigen.
Wir werden nicht alles einfach nur abreißen. Wir werden Baumaterialien, die zum Ort, zur Geschichte des Ortes gehören, wiederverwenden. Den Klinker werden wir zur Konstruktion des Daches heranziehen. Den Beton des Kirchenbaus nutzen wir für das Fundament der Kapelle. Auf diese Weise werden die ursprünglichen Materialien für den Bau der neuen Kapelle verwendet. Ich weiß nicht, ob das ein Vorbild für eine neue Sakralarchitektur ist. Für mich ist es logisch und vernünftig.
Yo no sé si esto puede ser un modelo o no. Yo creo que es lógico y sensato.
Mit diesem Entwurf ist Mayol auf der Höhe nachhaltiger Bautechniken. Er spricht selbst von Kreislaufwirtschaft, also kein wirklicher Neubau. Denn es gilt, das weiter zu verwenden, was die gebaute Umgebung hergibt. Der nachhaltige und soziale Impuls sind das eigentlich Aufregende an dem kleinen belgischen Sakralbau. Auch in einigen deutschen Bistümern versucht man, neue Räume in den vom Gemeindeschwund betroffenen Kirchen zu erproben. Das meint Katrin Bollenbeck, die in der Erzdiözese Köln die Abteilung Bau im Seelsorgebereich leitet. Die Zukunft vieler Sakralbauten sieht sie in säkular ausgerichteten Umnutzungen.
Jede Veränderung ist natürlich auch eine Chance. Das ist ganz klar. Und es ist die Frage, wie es gelingt, die Kirchen im Bewusstsein der Menschen zu halten. Was ich für eine schwierige Entwicklung halten würde, wäre, wenn jetzt diese Räume alle völlig umgedeutet würden. Wenn sich das flächendeckend ändern sollte, dann hat das durchaus auch verstörende Momente. Was aber nicht heißt, dass nicht eine Öffnung der Kirchen auch für andere Formen der Versammlung durchaus auch eine Chance haben und die Kirchen im Bewusstsein der Menschen halten kann und dadurch auch wieder völlig neue Anknüpfungspunkte für die Kirchen selber bietet.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist St. Fidelis in Stuttgart. Nach dem Krieg modernisierte der legendäre Kölner Rudolf Schwarz die Kirche aus den 1920er Jahren. Nach seinem frühen Tod vollendeten die Witwe Maria Schwarz und der Glaskünstler Georg Meistermann das Projekt. Eine Gemeinschaft aus Architekten und Künstlern ließ sich 2019 von Maria Schwarz Communio Gedanken inspirieren und gestaltete den Chorraum neu. Heute zieht St. Fidelis Gläubige und Nichtgläubige an. Sie tauchen ein in den Raum der Stille und versammeln sich um einen Kalksteinmonolithen herum. Zahlreiche in die Krise geratenen Kirchen sind heute Orte einer vielgestalteten Gemeinschaft, die sich nicht nur als religiös begreift. Besonders betroffen von Kirchenumnutzungen ist das Bistum Essen. Die Aufgabe ist riesig, weil von den derzeit noch bestehenden 290 Kirchen bis 2030 nur noch 90 übrig bleiben sollen. Heute werden im Bistum Essen 28 Kirchen nicht mehr für religiöse Zwecke genutzt. Allein in Gelsenkirchen wurde die Heiligkreuzkirche in ein multifunktionales Stadtteilzentrum umgestaltet und die evangelische Lukaskirche in ein interkonfessionelles Begegnungszentrum. Auch im Erzbistum Köln setzt man auf Umbauprojekte. Katrin Bollenbeck erzählt von der Umwandlung eines Klarissenklosters im rechtsrheinischen Köln-Kalk. Heute ist das ehemalige Kloster ein integratives Wohnprojekt.
Ich glaube, dass das, was da am Klarissenkloster entstanden ist, eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie man einen solchen kirchlichen Ort weiterentwickeln kann. Er ist ja auch weiter in einer Nutzung, die sehr eng an seinem ursprünglichen Auftrag ist. Es sind weiterhin auch ein Wohngebäude, aber eben auch ein Versammlungsort, der sowohl noch Sakralort ist, aber eben auch für profane Nutzungen genutzt werden kann.
Es ist ein überraschend geglückter Ort für Christen und Nichtchristen, Einheimische und Einwanderer. Neue soziale Programme und architektonische Umnutzungen, das sind die Herausforderungen für viele Kirchen. Aber was passiert, wenn die Kirche als Bauherr ausfällt, um für Umbau und Nachnutzung aufzukommen? Katrin Bollenbeck möchte gerne Stiftungen ermuntern, ihr Augenmerk vermehrt auf das Raumpotenzial von Sakralbauten zu legen, die von der Profanierung bedroht sind. Mit anderen Worten, eine gesamtgesellschaftliche Debatte über den sakralen Baubestand tut Not.
Die Kirchen sollten im besten Fall der Allgemeinheit weiterhin dienen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr kirchlich genutzt werden. Das setzt aber voraus, dass dann auch die Allgemeinheit bereit ist, sich um diese Kirchen mitzukümmern.
Ein Beitrag von Klaus Englert.